Jetzt kommen wir eigentlich total passend zum Thema genau zu der anderen Seite der Medaille. Es geht nicht um Auserwählung im Fall von Jona, sondern in seinem Fall lernen wir seine Verantwortung. Gott gibt ihm einen Auftrag. Und er kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, mal sehen, wie Gott mich jetzt führen wird, sondern er muss eine Entscheidung treffen. Die ganze Zeit in seinem Leben. In diesem ganzen Buch Jona geht es um die Frage seiner Verantwortung. Was wird er tun? Dass Gott natürlich darüber steht und dass Gott die Dinge führt, ist überhaupt keine Frage. Aber aus der Sicht seiner Verantwortung ist es doch die Frage, musste er denn Gott so viel Mühe bereiten? Hätten Dinge nicht schneller gehen können? Hätte er nicht sich manchen Umweg ersparen können? Und nochmal meine Frage, warum ist das Ende dieses Buches nicht glücklicher? Dazu kommen wir heute Abend. Wir wollen jetzt Kapitel 2 lesen und haben heute in der Stunde ein ganz, ganz anderes Thema vor uns. Und darauf freue ich mich jetzt und möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken. Wir wollen zunächst den Text lesen, Jona 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoß des Scheols, du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen, und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Und ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Seegras schlang sich um mein Haupt. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich des Herrn, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich bezahlen, bei dem Herrn ist die Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona an das Land aus. Dieses Kapitel beinhaltet das berühmte Fischgebet. Im Unterschied zu manchen Frustgebeten, die noch kommen werden. Aber das Fischgebet ist einfach eines Studiums wert. Und wir wollen darüber nachdenken und uns auch fragen, warum Gott dieses Gebet aufgeschrieben hat. Zunächst kurz eine Bemerkung zu den Versen 1 und 2. Also wer jetzt noch irgendwie verstandesmäßig ein Problem hat, ob sowas überhaupt stattfinden kann. Es gibt inzwischen zahlreiche Belege und Berichte, dass tatsächlich Menschen über Bord gegangen sind und 1 oder 2 Tage in einem Fisch verbracht haben und wieder rausgekommen sind und gelebt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von, ist das von Willis oder von Heikop, ein Kommentar über Jona, und da ist im Anhang ein Bericht drin von Fischern, die einen Wal harponieren wollten, und als die ganze Aktion vorbei war, haben sie gemerkt, dass ein Kollege über Bord gegangen ist, und den haben sie dann, als sie das Tier rausgeholt haben, wieder an die Oberfläche befördert, lebend. Der Mann war schwer traumatisiert, er hatte eine Pergamenthaut hinterher, also der hat Sachen erlebt, die wirklich unangenehm waren. Aber es ist nicht so, dass man sagen müsste, das ist eine Geschichte, die ist so absurd, das kann überhaupt nicht stattfinden. Aber an sich brauchen wir auch keine menschlichen Berichte, um da dran zu glauben. Wir sind auch schon dankbar, dass Gott das sagt. Und ich möchte gerne mit euch einen Vers lesen aus dem Neuen Testament, wo der Herr Jesus auf dieses Ereignis zu sprechen kommt, aus dem Matthäus-Evangelium. Und da steht in Matthäus 12, Vers 40. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, und siehe, mehr als Jona ist hier. Das ist doch auffallend. Die Schriftgelehrten kommen zu ihm und sagen, wir möchten ein Zeichen sehen. Und dann nimmt der Herr die Geschichte Jonas. Das ist ja an sich eine Geschichte, wo er denken könnte, das war ja nicht so eine rühmliche Sache. Das werde ich ja noch nicht unbedingt nochmal erwähnen jetzt, wenn ich hier auf der Erde bin. Aber er nimmt diese Geschichte und zeigt uns damit, dass dieses Kapitel 2 eine sehr viel tiefer gehende Bedeutung hat als nur dieses Gebet, was Jona gesprochen hat. Deswegen möchte ich die ersten 10 Minuten auf Jona eingehen, aber ich möchte auch gerne vielleicht 20 Minuten über den Herrn heute Morgen zu euch reden. Die ersten 10 Minuten zu Jona. Er landet im Fisch und im Fisch fängt er an, zu dem Herrn zu beten. Vers 2. Vers 3, er ruft aus seiner Bedrängnis zu dem Herrn. Und er versteht im Vers 4, dass Gott es ist, der mit ihm redet. Er sagt nicht, durch Zufall bin ich über Bord gegangen oder die Männer haben mich über Bord geworfen, sondern er sagt, du hast mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen. Und da ist es doch die Frage, Jona, warum erst jetzt im Bauch des Fisches? Wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir zu Gott rufen, wenn es uns schlecht geht, oder? Wenn du im Krankenhaus liegst, wenn du Gott dich irgendwie auf die Bretter wirft, wenn du in eine Not kommst, dann kommst du viel eher darauf, dass wir zu Gott rufen. Das ist ein Umweg, den wir uns eigentlich gerne ersparen würden und wo wir uns sagen, ja, das habe ich jetzt gelernt in Shoppen. Das werde ich nicht tun. Ich werde viel eher zu Gott rufen. Ich werde es nicht so weit kommen lassen. Aber oft redet Gott durch Not zu uns und wir sind sehr schwer, das zu lernen. Das Schöne ist, dass Jona das gelernt hat. Sobald er im Bauch des Fisches landet, ist es ein Reflex, dass er zu dem Herrn betet. Das hat er das ganze Buch noch nicht getan. Das ist mutmachend an Jona. Und dann geht er durch eine große Not, die können wir gar nicht beschreiben jetzt als Mensch, was Jona in diesen 3 Tagen tatsächlich in diesem Fisch erlebt hat. Er beschreibt das sehr bildhaft. Verstoßen bin ich aus deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Wir merken Vers für Vers, wie ihm Dinge wieder einfallen. Er gewinnt seine Zuversicht wieder. Er sagt, vor Augen habe ich das, aber glauben tue ich an das. Das ist sehr schön zu sehen. Aber trotzdem wieder die Frage, Mensch, Jona, das tut mir leid für dich, dass dir das erst im Bauch des Fisches einfällt. Das war dir doch eigentlich vorher schon klar. Dann sagt er, die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Es geht auch um seine Seele. Wir haben manchmal körperliche Nöte, aber wir haben auch schon mal seelische Nöte. Und ich glaube, dass uns seelische Nöte noch viel eher und viel intensiver und viel tiefer zum Herrn bringen als körperliche Nöte. Und auch das erlebt Jona. Und ich werde gleich zu dem Herrn kommen und werde da auch Stellen mit euch lesen, die auch von der Seele des Herrn Jesus reden. Er sagt sogar im Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich des Herrn. Und dann tut er das im Vers 8, was auch Asaf tut, er kommt mit seinem Gebet zu deinem heiligen Tempel. Und dann kommt ein Vers, der ist mir fast der wichtigste Vers in diesem ganzen Gebet, der eigentlich schwer zu verstehen ist, oder? Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Und dann kommt das berühmte zweite Aber in diesem Buch. Das erste Aber ist die Weichenstellung, dass Jona weggeht von Gott. Das zweite Aber ist die Weichenstellung, dass er wieder zu Gott zurückkehren will. Und dazwischen kommt die Erkenntnis, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Nichtig heißt auch nichts nützend. Wir wollen mal einen Vers lesen aus Jeremia 2, da wird es sehr gut beschrieben. In Jeremia 2, Vers 5 heißt es, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und der Nichtigkeit nachgegangen sind, nichtigen Götzen nachgegangen sind und nichtig geworden sind. Nichtige Götzen. Jetzt könnte man überlegen, was waren denn die nichtigen Götzen, auf die Jona vertraut hat? Es gibt einen Vers, der uns über Götzendienst Aufklärung gibt im Alten Testament. Das ist 1. Samuel, Kapitel 15. Und da steht, denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Eigenwille war eine ausgeprägte Charaktereigenschaft von Jona und auch Besserwisserei ist der Eigenwille. Ich weiß es, besser. Du sagst, ich soll dahin gehen, aber ich gehe dahin. Und so hat Jona auf nichtige Götzen vertraut. Oder er hat geachtet. Aber das ist untrennbar damit verbunden, dass ich meine Gnade verlasse. Und das hat Jona auch verstanden. Wir können nicht auf Gottes Gnade bauen, wenn wir auf nichtige Götzen achten. Und für ihn war es natürlich so, dass er über Bord geht und im Bauch des Fisches landet, dass er irgendwo keine Gnade mehr erlebt. Aber eigentlich war es genau umgekehrt, die Tatsache, dass Gott ja einen Fisch schickt. Und auch als Jona im Bauch des Fisches war, wusste er ja auch immer noch nicht, dass er ihn wieder ausspeien würde. Also er hätte ja auch die ganze Zeit denken können, der wird mich jetzt in den nächsten 4 Wochen verdauen und dann ist die Sache hier auch erledigt. Aber er kommt ja auch wieder raus aus dem Fisch. Und deswegen spricht er ein zweites Aber. Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bei dem Herrn ist die Rettung. Bei dem Herrn ist die Rettung. Der Name Jesus heißt Retter. Bei dem Herrn ist Rettung. Das war jetzt seine Überzeugung. Und dann befiehlt doch tatsächlich der Herr dem Fisch und er spie Jona an das Land aus. Es ist schon eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Eine Geschichte eines Fischgebetes, wo Gott uns durch eine ganz tiefe Not führt und wo uns alle Dinge wieder einfallen, die wir eigentlich schon mal gewusst haben. Und vielleicht ist so eine Woche in Schoppen ja ein guter Ersatz für einen Fischaufenthalt. Das ist nicht so unangenehm hier, aber hier erinnert Gott dich ja auch an viele Dinge, die du mal gewusst hast und die dir vielleicht wieder ins Gedächtnis kommen. Und dann fährst du hier weg und denkst, okay, diese Woche hat mir geholfen, dass ich nicht diese Fischerlebnisse machen muss, dass ich nicht in so eine Tiefe muss. Gott ist ja oft auch so gnädig, dass er uns an Dinge immer wieder erinnert und sagt, Mensch, Klaus, das hast du doch schon mal gewusst. Du hast doch schon mal ganz anders über mich geredet. Du hast mir schon mal vertraut. Du hast schon mal Dinge in deinem Gebet gesagt. Die hast du jetzt scheinbar alle wieder vergessen. Und dann sage ich, ja, Gott, du hast recht. Danke, dass du mir jemanden schickst, der mich daran erinnert. Und so ist das ganze Gebet eigentlich ein Wühlen in Jonas Tagebuch. Das hat er alles schon mal gewusst. Und er merkt auch, dass Gott agiert. Das ist für mich so ein großer Lichtblick in Vers 4. Du hattest mich in die Tiefe geworfen. Die Not, die du hast, da denkst du vielleicht, das ist alles mein eigenes Verschulden. Hätte ich das doch nicht gemacht, dann wäre das so nicht gekommen. Und aus Römer 8, Vers 28 weißt du, dass alle Dinge, die in deinem Leben passieren, wirklich unter Gottes Führung passieren. Nach meiner Überzeugung ist es auch falsch zu sagen, dass Gott Dinge zugelassen hat. Da machen wir Gott zu einem passiven Mitspieler. Gott bewirkt Dinge, auch Dinge, die uns als sehr negativ empfinden. Gibt es ein Unglück in der Stadt, sagt Amos, und Gott hat es nicht bewirkt. Damit müssen wir irgendwie klarkommen, auch wenn wir das nicht verstehen. Und vielleicht ist das so eine große Botschaft, die uns beide hier so beseelt, dass wir doch unseren Glauben vermehren und Dinge akzeptieren, die wir nicht verstehen. Wir sind hier keine Referenten, um euch alles zu erklären, was ihr nicht versteht, sondern wir sind hier, um euch zu sagen, dass wir auch vieles nicht verstehen. Aber dass wir dafür vor einem großen Gott stehen und unseren Glauben vermehren dürfen. Das sagen übrigens die Jünger, als sie das erste Mal Apostel genannt werden, in Lukas 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, vermehre uns den Glauben. Und es gibt einen Ausruf, ich weiß das gar nicht so genau von wem, ich glaube von einer Frau. Sie hat gerufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Der Vater
des kranken Jungen, danke, ja. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was ist das für eine schöne Zusammenfassung? Menschlich, logisch, natürlich wieder Unfug, ja. Also entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Nein, aber so sind wir. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und diese Tippeltappeltour, die macht Jona durch. Und dann erlebt er Gottes Rettung. Das steht am Ende. Er erlebt Gottes Rettung. Und das gibt mir auch die Zuversicht, dass ich glaube, dass Jona 5 am Ende damit endet, dass Jona gerettet wird. Das ist bei euch nicht abgedruckt, aber ich habe die Information. Das kann nicht anders sein. Und trotzdem lässt Gott uns in der Spannung. Ja? Er lässt das Fragezeichen. Wir werden heute oder morgen und Sonnabend auseinandergehen. Und ich weiß nicht, wie es mit Michele weitergeht. über mir bleibt ein Fragezeichen, aber wir wissen, bei dem Herrn ist die Rettung. Das letzte Wort hat der Herr, auch in Jonas Leben. Jetzt haben wir gelesen, dass der Herr sich auf dieses Ereignis bezieht und der Herr diesem Fischgebet eine viel, viel tiefere Bedeutung gibt. Denn er sagt, genau so, wie Jona im Herzen des Fisches war, wird der Sohn des Menschen, was sagt er, wo wird er sein? Wir lesen nochmal Matthäus 12. Also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Und damit möchte ich mal 3 Minuten etwas sagen über Typologie oder über die Lehre der Vorbilder in der Schrift. Wir haben in 1. Korinther 11, vielleicht können wir das mal lesen, einen Hinweis darauf, dass wir Ereignisse haben im Alten Testament, 1. Korinther 10, die im Neuen Testament unter einem anderen Licht oder in einem neuen Licht oder mit einer neuen Bedeutung versehen werden. Also es ist nicht irgendwas Spekulatives, das haben sich nicht Leute ausgedacht, die irgendwo in der Studierstube saßen und dachten, wir müssen jetzt mal was ganz Neues herausfinden aus der Bibel, sondern Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten. Und dann gibt er so einige Auflösungen, das ist wie so die letzte Seite beim Kreuzworträtsel. Was ist denn zum Beispiel der Fels in der Geschichte des Volkes Israel? Vers 5, der Fels aber ist der Christus. Aha. Dann lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und da wir das wissen, dass Gott so etwas tut, dass er uns Bilder gibt, die Vorbilder von späteren Dingen sind, lesen wir auch das Alte Testament mit einer gewissen Spannung. Es gibt immer die Gefahr, dass man schon mal zu weit geht, diese Bilder zu deuten. Da möchte ich auch durchaus zustimmen. Aber ich bin sehr glücklich, dass Gott selbst einige Auflösungen gibt. Und eine der überraschendsten Auflösungen eines alttestamentlichen Bildes ist im Galaterbrief. Also ich weiß nicht, ob ihr darauf gekommen wärt, aber Gott lüftet uns mal den Schleier an Galater 4 und sagt, wisst ihr eigentlich, wovon Sarah und Hagar ein Bild sind? Und wenn wir jetzt Galater 4 nicht hätten, da wäre keiner von uns drauf gekommen. Was denn in diesen beiden Personen drinnen steckt? Dass er sagt, ja, das sind Bilder von 2 Bündnissen. Ja? Hagar ist das Gesetz, Sarah, das sind die Kinder von der Freien. Und so geht es eigentlich durch viele Bücher bis hin zu Offenbarung 11, da finden wir plötzlich einen Ausdruck kommt plötzlich Gomorra vor. Und dann schreibt Johannes, ja, das müsst ihr geistlicherweise interpretieren. Offenbarung 11, Vers 8, und ihre Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Das sind doch interessante Verse. Dann stürzte dich drauf, Mensch, geistlicherweise? Da möchte ich mal wer drüber wissen. Und hier in Jona 2 bewegen wir uns auch nicht auf spekulativen Boden, wenn wir das auf den Herrn anwenden, sondern auf sicherem Boden, weil sogar der Herr selbst uns dazu autorisiert und sagt, genauso wie Jona 3 Tage im Herzen des Fisches war, wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein. Das, was Jona in Jona 2 erlebt, sind meine Erlebnisse in meiner Not. Und ich glaube, auch erst dann können wir Jona 2 überhaupt richtig verstehen. Erst dann, wenn wir Psalm 22 auf den Messias anwenden, können wir Psalm 22 richtig verstehen, Psalm 69 richtig verstehen, Psalm 88 richtig verstehen. Diese ganzen messianischen Psalmen, die auch von den Leiden des Herrn reden, können wir nur dann im Letzten ergründen und verstehen, wenn wir sehen, da ist von unserem Herrn die Rede. Und ich möchte euch jetzt gerne einige Parallelen geben, vielleicht könnt ihr die mal mitschreiben, wo wir zu jedem Vers des Fischgebetes einen Vers aus dem Psalmen finden, der genau dasselbe aussagt, wo der Herr sich auf seine Leiden bezieht. Wir fangen an mit Vers 3. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoß des Scheols. Du hörtest meine Stimme. Wenn wir zu Psalm 18 gehen, dann finden wir, wir haben ja in dem Psalm schon mal unterschiedliche Verszählungen, deswegen müsst ihr da mal ein bisschen umdenken. Bei mir ist das jetzt Vers 6, bei euch ist es Vers 7. In meiner Bedrängnis rief ich zu dem Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm kam in seine Ohren. Nahezu deckungsgleich. Vers 4. Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen, deine Wellen fuhren über mich hin. Wir gehen zu Psalm 88, Vers 6, finden dort nahezu denselben Ausdruck. Damit das Technische sich hier ein bisschen abkürzt, sage ich euch die anderen Stellen. Vers 5 findest du wieder am Psalm 89, Vers 39. Vers 6 findest du wieder am Psalm 88, Vers 18. Vers 7 findest du wieder am Psalm 40, Vers 3. Vers 8 findest du wieder am Psalm 61, Vers 3. Also wir erleben, wie dieses Fischgebet fast deckungsgleich in den Psalmen wiederzufinden ist. Und das, ich gebe euch gern die Sachen nochmal später oder ich hänge die hier aus, dann könnt ihr euch die abschreiben. Das bringt mich dazu, dass ich gerne mal etwas sagen möchte über diese Verse und über die Leiden des Herrn. Ich glaube, dass es mit einem großen Gewinn verbunden ist, wenn wir uns von Zeit zu Zeit Zeit nehmen, um über den Herrn Jesus nachzudenken und über seine Leiden. Ich glaube, dass kaum etwas unser Leben so verändert, als wenn wir das tun. Und vielleicht kann ich noch mal einen Vers vorwegstellen aus 2. Korinther 3, den wir auch schon öfters erwähnt haben. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild. Uns mit den Leiden des Herrn Jesus zu beschäftigen, ist auch ein Anschauen der Herrlichkeit des Herrn. Und es ist eines der großen Geheimnisse für mich, warum der Herr Jesus, der Mensch wird, uns überhaupt einen Einblick gestattet in seine Leiden. Die Evangelien sind ja relativ nüchtern geschrieben. Ich sage relativ. Man ist schon beeindruckt, dass die Jünger auch die Leidensgeschichte des Herrn Jesus relativ sachlich aufgeschrieben haben. Aber dazu finden wir natürlich die Psalmen und in den Psalmen zeigt uns der Herr etwas über seine Gefühle, über seine Leiden, über das, was er empfunden hat. Und das wagen wir oft gar nicht zu lesen, wir wagen nicht darüber nachzudenken, weil wir so vor einem Wunder stehen, dass Gott Mensch wird und als Mensch setzt er sich Leiden aus. Wir finden ganz viele verschiedene Arten von Leiden, aber vielleicht können wir mal so ein paar Verse rausgreifen, auf uns wirken lassen. Ich möchte einen Vers mit euch lesen aus Psalm 22. Dort steht im Vers 15 bei mir: Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Wenn du den Vers jeden Morgen liest, mal eine Woche lang und gehst mit so einem Vers durch deine Arbeit, denkst immer wieder daran, ich glaube, dass das so eine heilsame Wirkung auf uns hat. Der Herr Jesus muss darüber klagen, dass seine Kraft vertrocknet ist. Er hat ja eine unglaubliche Kraft. Wenn wir an Jesaja 45 denken, dass er durch ein Wort oder dass er die Himmel ausgespannt hat, als Schöpfer, eine unglaubliche Kraft, dann wird der Mensch, entfaltet diese Kraft nicht. Ich empfinde Johannes 18 so ein bisschen, dass er mal einen kurzen Augenblick seiner Kraft zeigt, als sie ihn fragen, wer er sei. Und dann sagt er, ich bin's. Und es hat fast den Eindruck, als dass er es gar nicht gewollt hat. Aber alleine, weil er ausspricht, ich bin's, fallen sie alle zu Boden. Das ist eine Nuance seiner Kraft. Aber das ist auch das Letzte, wo wir ihn nochmal erleben, wo er seine Kraft überhaupt auch nur ansatzweise gebraucht. Und dann geht er zum Kreuz, er lässt sich binden, er lässt sich führen. Er antwortet nicht mehr. Und dann hängt er am Kreuz. Und dann lässt er uns mitteilen, dass er das dort empfindet. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben. Wir haben jetzt eine Kinderfreizeit gemacht und wir haben den Kindern Töpfern angeboten. Und dann haben sie getöpfert und dann habe ich die Töpferin gefragt, wann dürfen wir denn unsere getöpferten Sachen wieder abholen? Und dann sagt sie, ja, das muss noch 4 Wochen im Ofen sein, dann ist es ausgebrannt, dann ist wirklich nichts mehr drin, ja. Okay, 4 Wochen im Ofen. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben, ein Tonscherben, da ist nichts mehr. Da kannst du nicht nochmal so drücken, kommen nochmal 3 Tropfen raus, da ist gar nichts mehr. Und der Herr Jesus gibt sich so vollständig hin und sagt, meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Ich leide als Mensch mit meinem Körper. Wir haben ja immer diese Unterhaltungen, dass es darum geht, ob der nicht Durst hat, dann bringt man ihm Essig und dann nimmt er es nicht. Und dann sagt er als Letztes, und in den Staub des Todes legst du mich. Und da steckt für mich drin, dass der Herr Jesus sagt, dort wollte ich nicht hin. Ich bin der einzige Mensch, der nicht sterben müsste. Der Tod ist, das ist für mich was ganz Faszinierendes, muss ich euch mal erzählen. Ich war als Student eingeladen auf einer wissenschaftlichen Tagung in Halle und da war der Bruder von dem Richard von Weizsäcker, das war der Christoph, ja, oder wie heißt der?
Richard.
Nein.
Also nicht der Bundespräsident.
Nee, der andere. Karl Friedrich von Weizsäcker. Und das ist ja schon ein Genius, ja, ist ein Philosoph und der hat versucht, die Philosophie und die Physik zusammenzubringen. Und der hat. Das war noch zu Friedenszeiten, also vor der Wende. Keiner, er war da drüben, ja. Und der Vortrag hieß, habe ich bis heute nicht vergessen, die Singularität des Todes. Und dann hat er als Nichtchrist nachgewiesen, dass der Tod nicht zu uns passt. Als Philosoph. Er sagt, wir sind als Menschen so, wie wir sind. Und dann kommt ein Ereignis, was so fremd für uns ist, was nicht in unsere Welt passt. Und ich dachte die ganze Zeit, recht hast du. Der Tod passt nicht zu uns. Aber weißt du auch, wo er herkommt und warum er da ist und warum er so eine Singularität bringt, warum er überhaupt nicht in unser ganzes Weltbild passt. Ja, wir strotzen vor Gesundheit, wir leben, wir sind geschaffen im Bild Gottes, wir sind schöpferisch tätig, wir haben Ideen, wir bauen, wir machen, wir bauen Flughäfen in Berlin. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Also, und auf einmal gehst du spazieren und kommst über einen Friedhof und denkst, das ist doch mal unnormal. Warum sterben wir plötzlich? Als mein Vater starb, das war viel zu früh, weil ich ihn sehr lieb gehabt habe, dann, das habe ich nicht gewusst. Ich gehe zu der Beerdigung und dann sitzen wir da in so einem Abschiedsraum und dann kommt plötzlich ein alter Bruder und sagt, kommt noch mal in den Nachbarraum, ihr könnt noch mal Abschied nehmen. Das habe ich nicht gewusst und dann führen die mich da rein. Da lag da noch mal mein Vater, ja. Der lag so da, wie er immer da lag, aber er war tot. Und ich habe gesagt, das gefällt mir nicht, das ist unnormal. Warum muss denn einer tot sein, der immer gelebt hat? Und jetzt kommt der Herr auf die Erde und der Herr ist nicht dem Tod unterworfen. Als er von dem Heiligen Geist gezeugt wurde, hat eben nicht im ersten Tag seines Atemholens der Verfall eingesetzt. Sein Körper war ein völlig anderer Körper. Also er war natürlich uns Sündern gleich, ja, aber er war nicht dem Tod unterworfen. Und dann klagt er in dem Psalmen, warum legst du mich denn gerade in den Staub des Todes? Hätte es nicht gereicht, wenn ich diese ganzen Leiden am Kreuz erleben muss, aber muss ich auch noch in den Staub des Todes? Und lasst uns mal dazu lesen, Markus 14, das ist das einzige Evangelium, was einen ganz bemerkenswerten Satz in der Leidensgeschichte des Herrn Jesus berichtet. Dann ist er im Garten Gethsemane und er spricht dieses Gebet, was wir alle gut kennen. Aber ich habe das nur bei Markus gefunden, dass er betet, aber Vater, in Vers 36, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Ich kann es nicht. Es ist unerträglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Semikolon. Wir wissen, es geht noch weiter. Aber lass mal den Text so stehen. Also haben wir eine Ahnung, wie der Herr gelitten hat, als er zum Kreuz geht. Und als ihm dann klar wird, nach diesen ganzen Leiden muss ich auch noch sterben. In den Staub des Todes legst du mich. Und dann lesen wir Jona 2 und Jona erinnert uns daran. Jona, dieser Rüpel, dieser Mann, der immer nur auf der Flucht war, der wirklich nicht geeignet ist, von dem Herrn zu zeugen, den benutzt der Herr Jesus, um von seinen Leiden zu reden. Als er das in Fisch erlebt. Und liebe Geschwister, macht das doch immer wieder. Lest die Psalmen. Lass mal so einen Vers wie Psalm 22 ruhig mal auf dich wirken. Überleg doch mal, was das bedeutet. Dass da einer hängt, der Urheber des Lebens ist und dass er getötet wird. Was soll er denn noch für dich machen, damit du ihn liebst und damit du ihm nachfolgst? Der Herr hat alles gegeben, ja. Er hat kein Geld gehabt, er hat einem gemieteten Obersaal sein Mahl gefeiert, er hat sich einen Esel geborgt. Als er zum Kreuz geht, nehmen sie ihm seine Kleider und als er dann am Kreuz hängt, was hat er dann noch, Michael? Wenn die Kleider weg sind von dir. Doch, du hast noch was. Dein Körper. Und dann sagt er, das ist mein Leib, der für euch ist. Und wenn du das noch abgegeben hast, dann hast du nichts mehr. Und dann sind wir bei Daniel 9, wo steht, der Messias wird weggetan werden und nichts haben, gar nichts haben. Ich habe noch nie alles weggegeben, weder mein Geld, noch mein Besitz, noch meine Gesundheit und schon gar nicht meinen Körper. Ich bin weit davon entfernt. Aber der Herr Jesus hat es gemacht. In den Staub des Todes legst du mich. Und wenn du das anschaust, dann kriegst du eine ganz andere Beziehung zu deinem Herrn. Dann ist das kein Muss mehr, ihm nachzufolgen. Dann ist das kein Krampf, sondern dann fängst du an, deinen Herrn zu lieben. Und du fragst dich jeden Morgen wieder, Herr, warum hast du das getan? Du kennst mich, ich bin ein mieser Knochen. Ich bin wirklich Jona zum Quadrat, bin ich. Und dann machst du das für mich. Wir lesen in Römer 5 oder 8, du bist doch fit, Wolfgang, dass er, als wir noch Feinde waren, für uns gestorben ist. Römer 5. Als wir noch Feinde waren, als wir gespuckt haben und gelästert haben und protestiert haben. Mich hat mal so sehr die Geschichte, ich glaube, die steht in dem Buch, wenn Gott wirklich wäre, wo Wolfgang sich auslässt über die Geschichte mit dem Barabbas. Ja? Kennt ihr Bach so ein bisschen? Also wenn nicht, holt das bitte nach. Es gibt ein Werk von Bach, das heißt die Matthäus-Passion. Und da sind die Leiden des Herrn musikalisch umgesetzt. Und dann kommt Bach an die Stelle, wo er den Ruf von Barabbas musikalisch umsetzen muss. Und dann wählt er eine Dissonanz. Eine Dissonanz ist etwas, was unseren Ohren wehtut. Das ist gewaltig umgesetzt. Dann sprechen sie und dann wartest du auf den Chor. Es ist ein Chor, der singt. Ja? Und dann ist es eine Notenzusammenstellung, die tut einfach nur weh. Fortissimo. Und dann schreien die alle Barabbas. Und wenn du das hörst, mal in einem Konzert, dann fallen dir die Ohren ab. Dann denkst du, das ist ja schrecklich. Und Bach hat ganz genau gewusst, so hat das der Herr empfunden, als er da steht und das Volk darf jetzt wählen, nehmen wir den oder nehmen wir den, ja? Da war das nicht so ein Mischmasch, ja? 40% rufen Jesus und 60% rufen Barabbas, sondern das ganze Volk ist sich einig. Dann schreien sie, Barabbas! Und dann hat der Herr gewusst, wen das Volk wählen würde. Ich möchte uns einfach die Herzen dafür öffnen und die Augen dafür öffnen, dass die Beschäftigung mit den Leiden des Herrn mit einem unendlichen Segen verbunden ist. Lasst uns zu einem weiteren Vers kommen, den wir auch sehr gut verstehen können. Es gibt ja viele Verse, die von den Leiden des Herrn reden, die verstehen wir nicht. Psalm 88, auch ein Vers, der sich wiederfindet in Jona 2, Vers 6. Bei mir, du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Und wir denken sofort an Josef. Wir finden ganz viele Gruben in der Bibel. Und eine Grube ist Josef. Josef wird in die Grube geworfen. Und dann steht bei mir in der Bibel, dass die Brüder oben saßen und packten ihren Döner aus. Ja? Sie setzten sich, um zu essen. Es ist ekelhaft. Und Josef saß nicht da unten und hat auch einen abgekriegt, sondern er schrie. Das ist ihnen nämlich eingefallen in 1. Mose 41, als sie das erste Mal darüber nachdachten, dass ihre Berg- und Talbahnfahrt da ständig nach Ägypten und zurück irgendwas mit Josef zu tun hätten. Dann sagt nämlich der Juda in, vielleicht können wir das mal lesen, dass das auch, wie mir das glaubt, in 1. Mose, nee, das ist ein bisschen später, 1. Mose 42, fürwahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte, und wir hörten nicht. Hast du schon mal jemanden gesehen, der Seelenangst hatte? So Panik. Das haben die alle gesehen, die Brüder. Die haben gesehen, wie der Josef sie angeguckt hat. Wo sie gesagt haben, wisst ihr was, wir tun den mal in die Grube. Und dann kriegt er einen Schreck und guckt den an. Das könnt ihr doch nicht machen, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Klar, kommen zwei, rechts einer, links einer. Blub. Da war er unten und hat die ganze Zeit gerufen. Hob mich hier raus. Mach das bitte nicht. Und die haben oben gesessen und da knisterte das Alupapier. Und er hört, wie der eine reinbeißt und der andere nimmt noch einen Schluck. Sie sitzen und trinken und essen. Und da unten schreit der Josef. Und liebe Freunde, das war nicht die tiefste Grube. Das war nicht die tiefste Grube. Der Herr sagt im Psalm 88, ihr kennt viele Gruben in der Bibel, aber wo sie mich reingelegt haben, das war die tiefste Grube. Das war die tiefste Grube. Und dann sagt er im Vers 17, sie haben mich umringt wie Wasser den ganzen Tag, sie haben mich umgeben allesamt. Freund und Genossen hast du von mir entfernt, meine Bekannten sind Finsternis. Wir merken an diesem Haus in Bethanien, an Lazarus, Maria und Martha, wie der Herr Jesus wirklich Mensch war. Und wer wirklich Mensch ist, sehnt sich nach menschlicher Wärme und Verstandensein. Und was muss das für den Herrn für eine Wohltat gewesen sein, nach einem Arbeitstag abends nach Bethanien zu gehen. Und dann war er in dieser seltsamen Familie, die aus drei Geschwistern bestand, die so unterschiedlich waren, von denen wir so viel lernen können. Aber als er ans Kreuz geht, da gehen die alle weg. Freund und Genossen hast du von mir entfernt. Die Jünger sind auf der Flucht. Der eine verrät ihn, der andere verleugnet ihn. Und dann ist er ganz alleine. Und über diese Einsamkeit redet er auch ganz oft in den Psalmen. Und einer der für mich der schrecklichsten Verse überhaupt über die Leiden des Herrn in der Bibel ist Psalm 142, Vers 4 am Ende. Da sagt er, schaue zur Rechten und sieh, ich habe ja niemand, der mich erkennt. Ja, erkennen, dieses innere Anteilnehmen. Verloren ist mir jede Zuflucht. Und jetzt kommt ein Satz, das wünsche ich dir nicht. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Niemand fragt nach meiner Seele. Niemand. Es interessiert niemand, wie es mir geht. Niemand fragt nach meiner Seele. Ich finde das schrecklich. Und das haben wir alle noch nicht erlebt. Das werden wir auch nie erleben, weil es immer Gott gibt, der nach unserer Seele fragt. Aber am Kreuz war der Herr von Gott verlassen. Und deswegen sagt er, es ist keiner mehr da, der nach meiner Seele fragt. Freund und Genossen hast du von mir entfernt. In einem anderen Psalm klagt der Herr, wenn es wenigstens mein Feind wäre, der mich höhnt, dann könnte ich es ertragen. Aber es ist mein Freund, der die Verse erhebt wider mich. Es ist nahezu unerträglich, wenn du von einem Menschen zutiefst enttäuscht wirst. Und das hat der Herr erlebt. Und dann sagt er, Freund und Genossen hast du von mir entfernt. Meine Bekannten sind Finsternis. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen, die ich vor einiger Zeit gehört habe, die es wirklich war. Während der Zeit des Zweiten Weltkrieges gab es Christen in Polen. Und dann gab es viele Versammlungen. Und dann kam das Verbot auf, Juden in die Gemeinde aufzunehmen. Und da gab es einen Bruder, Mensch, du, das passt ja noch, der hieß Hilliges. Ein Verwandter von unserer lieben alten Schwester, die hier sitzt. Der war davon betroffen. Und dann durften die nicht mehr ihre christliche Versammlung besuchen, weil man dieses Verbot durchgezogen hat. Für uns unbegreiflich, ja? Weil sie Juden waren. Und dann hat er mir erzählt, also ich habe das von seinem Sohn gehört, den ich durch Zufall in Schweden kennengelernt habe. Und er sagt, darf ich dir mal die Geschichte von meinem Vater erzählen, von Moses Hilliges? Und hat er die Geschichte erzählt. Und dieser Moses geht jedenfalls, das war damals noch, was heute Polen ist, sie haben in Schlesien gewohnt, geht er über die Straße. Und er freut sich so sehr, dass er vorne Geschwister auf sich zukommen sieht, aus seiner Gemeinde, in die er jetzt nicht mehr gehen darf. Und dann erlebt er, als die Geschwister ihn vorne gesehen haben, dass sie auf die andere Straßenseite gegangen sind und sind an ihm vorbeigelaufen und haben dann hinten die Straße wieder gewechselt. Und das hat ihm das Herz gebrochen. Und dann ist er mit viel Hilfe von Gott ausgewandert nach Schweden und konnte halt noch Polen verlassen, bevor der Russe da einmarschiert ist. Und dann sagt der Sohn zu uns, ich war noch mit einem anderen Bruder bei ihm in Schweden, sagt der Klaus, dafür hat sich noch keiner von euch bei uns entschuldigt. Da saßen wir da, war eine heilige Stille in dem Wohnzimmer. Und dann sagt mein Mitbruder, der konnte gut feierlich reden. Er hat eine sehr nette Rede gehalten. Und dann kamen dem die Tränen und er sagt, euch hat Gott geschickt, ich nehme diese Entschuldigung an. Und dann dachte ich so, okay, was damals in Schlesien passiert ist, habe ich ja an sich nichts mit zu tun, ja. Aber ist das nicht eine Frechheit, eine Schweinerei, wozu wir fähig sind? Dass irgendjemand ein blödes Gesetz herausbringt, wir hören auch noch drauf. Und dann sehe ich meinen Freund da vorne kommen. Und dann denke ich, damit ich keinen Stress kriege mit der Gestapo, gehe ich mal lieber auf die andere Seite. Besser, ich kenne ihn nicht. Mich hat das unheimlich getroffen und ich habe das auch nie wieder vergessen, wie der Mann da vor mir sitzt, der inzwischen jetzt auch nicht mehr lebt. Aber ich bin froh, dass Gott mich sowas erleben lässt, dass man auch mal irgendwie eine Ahnung hat davon, was der Herr erlebt hat. Er hat gesagt, Freunde, ich war doch 3,5 Jahre mit euch unterwegs, hat euch irgendwas gemangelt? Was haben wir alles zusammen erlebt? Und dann hängt er da und guckt, Mensch, wo sind sie denn alle? Und dann sieht er gerade noch, wie hinten der Letzte sich aus dem Staub macht. Die sind alle weg. Die Jünger verließen ihn alle und flohen. Freund und Genossen hast du von mir entfernt. Meine Bekannten sind Finsternis. Und dann kommen wir zu Psalm 42, 43. Da steht in Vers 7, Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Wer schon mal am Meer war und Wellen beobachtet, der weiß, was das charakteristische Merkmal von Wellen ist. Das ist Folgendes, dass sie immer wieder kommen. Es sei denn, der Wind hört auf. Aber Wellen kommen wellenartig. Du stehst da, da kommt die Brandung, Knall. Und dann wartest du 3 Sekunden, kommt die nächste Welle. Und während den 3 Sekunden, dann könnte man ja denken, jetzt könnte es eigentlich mal aufhören, oder? Habt ihr schon mal Zahnschmerzen gehabt? Also ich bin ein extremer Gegner von Zahnärzten. Nein, ich bin froh, dass es die gibt, aber ich habe früher so albtraumhafte Erlebnisse gehabt. Und ich hatte mal Zahnschmerzen, die waren so, das puckerte ganz doll. Und dann hörte das kurz auf und dann kam es wieder. Und immer so, uff, uff. Und immer in den Pausen habe ich dann wirklich zum Herrn geschrien, lass es doch aufhören. Ich bin so leidensscheu als Mann, ja. Das sind Wellen. Und jedes Mal, wenn eine Welle vorbei ist, dann könnte man denken, jetzt ist aber Schluss. Jetzt müsste es doch aufhören. Und dann kommt die nächste Welle. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und das steckt in diesem Vers drin. Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Es hört einfach nicht auf. Und die 3 Stunden, da denke ich immer, die 3 Stunden der Finsternis, naja, das war ja wenigstens nur 3 Stunden. Das war ja eine klar definierte Zeit. Aber es gibt einen Vers in 2. Petrus 3, dass ein Tag wie 1000 Jahre sind. Und der Herr hat in 3 Stunden Dinge gesühnt und getragen und vor Gott in Ordnung gebracht. Das waren alle meine Sünden und auch deine noch mit dazu. Und dann alle die der ganzen Welt, alle Menschen, die an ihn glauben würden. Und da kamen Wellen, es waren Wellen ohne Ende. Und was sagen wir dazu? Wir sagen einfach, Herr, ich danke dir dafür. Was soll ich denn auch sagen? Aber wenn dann der Herr sagt, Mensch, kommt doch wenigstens einmal die Woche zusammen. Denkt doch mal an mich. Kommt mal zur Ruhe. Denkt über meine Leiden nach. Feiert das mal. Doch nicht nur einmal im Jahr. In der Anfangszeit der sogenannten Brüderbewegung, da gab es Bibellehrer, die haben sich getroffen mit ihren Studenten und bevor sie angefangen haben, die Bibel zu studieren, haben sie einfach das Mahl des Herrn gefeiert zusammen. Sie waren so voll von dem Herrn, dass sie gesagt haben, komm, das Beste ist, dass wir an die Leiden des Herrn denken und dann fangen wir an, die Bibel zu studieren. Und so kannst du das ganze Gebet durchgehen. Und ich möchte mit euch als Letztes zu einem Vers kommen aus Johannes 19. Der hat mich immer sehr beeindruckt. Und da steht in Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Für neigen steht hier ein griechisches Wort klino, das eigentlich zur Ruhe kommen bedeutet. Und wir finden das wieder in Matthäus 8, wo der Herr sagt, er hat nichts, wohin er sein Haupt hinlegen kann. Das heißt, auf der Erde gab es für den Herrn keinen Platz, wo er zur Ruhe kommt, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und die Menschen haben das so bestimmt, dass sie ihn an das Kreuz genagelt haben, haben gesagt, wenn du willst, dann kannst du da zur Ruhe kommen. Und tatsächlich neigt der Herr sein Haupt. Warum? Weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Aber ist es nicht bedrückend, tragisch, befremdend, dass wir dem Herrn diesen Platz gegeben haben, wo er sein Haupt neigen konnte, wo er zur Ruhe kommt. Aber er kommt deswegen auch zur Ruhe, weil er nach Hebräer 12, Vers 2 für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet hat. Und könnt ihr jetzt den Triumph ein bisschen verstehen, als der Herr Jesus aufersteht? Das Zeichen Jonas wird uns gegeben, dass wir verstehen, dass der Sohn des Menschen 3 Tage im Herzen der Erde war. Aber eben nur 3 Tage und danach steht er wieder auf. Und was ist das für eine Freude und für ein Triumph, dass der Stein weg ist und der Herr ist auferstanden. Und er sagt in Lukas 24, ihr sucht den Lebenden unter den Toten. Hast du schon mal den Schlüssel an der falschen Stelle gesucht? Ich ja. Ich habe oft an der falschen Stelle gesucht. Und hier sagt der Engel den Frauen, ihr sucht an der falschen Stelle. Kalt, kalt, kalt. Ihr sucht den Lebenden unter den Toten, aber er lebt. Und das ist doch ein Triumph. Und genauso wie uns die Leiden des Herrn Jesus so immer noch bedrücken und zur Anbetung führen, genauso füllt die Auferstehung unser Herz mit einer unbändigen Freude. Dass der Herr das alles hinter sich hat, dass sein Werk vollbracht ist. Aber ich glaube, wir werden den Herrn nur dann richtig und für uns auch nutzbringend, mal ein bisschen egoistisch ausgedrückt, kennenlernen, wenn wir immer wieder über seine Leiden nachdenken. Und da möchte ich euch sehr zu ermutigen, und deswegen steht Jona 2 in der Bibel.